aber ich habe eigentlich jetzt ganz andere Pläne gehabt. Ich wollte eigentlich jetzt was ganz anderes machen. Weißt du, so?
Gar keine Zeit für eine Operation.
Gar keine Zeit für eine Operation.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Apfelbox, dem offiziellen Podcast von Apfelband. Ich bin Olli mit einem L, euer Host, und heute reden wir mit Heiko Kern. Er ist der Performance-Marketing-Pfälzer. Also wir reden ein bisschen über Performance-Marketing, was das genau ist, was das bringt und natürlich auch über seine Erfahrungen, wie er da hingekommen ist. Sehr spannend, kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr die Folge ganz anhört. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Ich heiße dich herzlich willkommen. Cool, dass du bei mir in der Apfelbox bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke dir, Olli, auf jeden Fall. In der Original-Apfelbox.
In der originalen Apfelbox. Ja, genau, wir sind live vor Ort. Sehr gut. Dann können wir anfangen mit einer kurzen Vorstellung, wer du bist und was du machst.
Genau, ich bin der Heiko und ich bin Strategist Media Buyer, aktuell bei Ecomhouse unterwegs und unterstütze halt quasi D2C-Brands im strategischen Aufbau, im Wachstum natürlich und Media Buying. Das sind so meine beiden Steckenpferde, unter anderem natürlich auch supporte ich auch Apfelband und freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr cool. Ich freue mich auch sehr. Der Performance-Marketing-Pfälzer.
Ja, Performance-Marketing-Pfälzer. Also bitte nimmt es mir vor, wenn mal ein pfälzischer Dialekt rauskommt. Man hört es auch schon in der Aussprache. Ich vermeide es auch natürlich nicht. Ja. Gehört halt einfach dazu. Ich bin aus der Pfalz auf jeden Fall. Und genau.
Gar kein Thema. Damit kommen wir klar. Sehr cool. Also wir würden mal kurz so ein bisschen den groben Ablauf, wir würden ein bisschen so die akademische Laufbahn betrachten von dir. Mhm. Dann so die berufliche Laufbahn und dann natürlich, wie man in die Selbstständigkeit kommt, was du so bisher gemacht hast und dann auch zu deiner aktuellen Aufgabe so ein bisschen.
Ja.
Genau, sehr cool. Dann fangen wir an. Und da wäre erstmal die Frage, so deine akademische Laufbahn, so wie du aufgewachsen bist und die Schulzeit, wie das so war.
Och, das ist schon sehr lange her. Diejenigen, die es auf YouTube sehen, die sehen meine grauen Haare. Ich bin natürlich schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Ja, also ich habe ganz klassisch Schulausbildung gemacht, Realschule im Prinzip, dann mittlere Reife etc. Und dann direkt, ich war nie derjenige, der irgendwie studieren wollte, ich wollte da nicht direkt arbeiten. Bin dann eigentlich direkt in die Ausbildung gegangen, habe ganz einfach, ich habe mich schon früher immer irgendwie fürs Verkaufen interessiert, warum auch immer. Und bin dann ganz klassisch in die Ausbildung gegangen. Ich habe Einzelhandelskaufmann im Prinzip gelernt, bin damals noch sehr spannende Zeiten, bei Kaufhof habe ich angefangen, das Ganze umzusetzen. Ja, habe da ganz klassisch meine Ausbildung gemacht. Das ging dann so weit, bis ich dann in die, hat es damals so Förderstufen gegangen, wenn du die Ausbildung fertig gemacht hast, konntest du dich weiterentwickeln zum Abteilungsleiter, Substituten und sonst irgendwas. Und damals war das so, dass du bei Kaufhof dich dann quasi hättest verpflichten müssen, wenn du weiterbilden möchtest quasi. Das heißt eigentlich, du hast dich dann quasi auf den Kaufhof festgelegt und die haben dann gesagt, okay, wenn du in die nächste Stufe gehen möchtest, sagen wir dir die Ausbildung, du bist jetzt als Beispiel, was weiß ich, in Karlsruhe oder Mannheim oder egal wo die waren, dann haben die gesagt, dann kann sein, dass du, wenn du dich verpflichtest, die nächste Ausbildungsstufe dann in Köln, in Berlin, in Hamburg und sonst irgendwas ist. Okay. Und das war so bei mir in dem Alter, ja, muss ich sagen, ein bisschen schwierig, da ich sehr heimatverliebt bin und natürlich auch ein bisschen elternbezogen bin, war das sehr schwierig für mich vorzustellen, dass ich sagen, hey, von jetzt auf den anderen Tag muss ich nach Hamburg, muss nach Köln, muss nach sonst irgendwas. Ja. Und das war schwierig, das wollte ich dann irgendwie nicht. Ein Freund von mir, der hat das gemacht, der war bei mir in der gleichen Ausbildung, der hat das dann gemacht, der hat sich dann für diesen Weg entschieden, aber auch dann im Nachhinein hat er es danach irgendwie bereut, weil es ist schon als junger Mensch irgendwie was ganz anderes, wenn du in eine andere Stadt kommst, also damals noch, ich rede vor den 90ern und das ist natürlich eine ganz andere Zeit, was wir jetzt haben. Ja. War eine spannende Zeit und nachdem ich dann ein paar Jahre beim Kaufhof gearbeitet habe, man muss dazu sagen, ich habe eigentlich Radio-Fernsehtechniker gelernt, also einen Beruf, den es eigentlich, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt.
Okay, krass.
Das heißt, ich war zuständig für Fernseher, mittlerweile sagt man Smart-TV eigentlich, ja. Plasma und LED und OLED, was weiß denn ich. Ich habe noch die klassischen Röhrengeräte quasi halt mitverkauft und natürlich auch ein bisschen im Prinzip Reparaturdienstleistungen und sowas gemacht. Das war, wie gesagt, damals eine wahnsinnig spannende Zeit. Dann kam aber irgendwann die Zeit, in dem bei Kaufhof selbst eine gewisse Umstrukturierung waren. Die waren ja eher eigentlich so ein bisschen Fashion-Brand unterwegs, also viel Textilsachen, Frauen und was weiß denn ich. Und die haben dann im Prinzip halt in der Zentrale damals entschieden, okay, sie fahren diesen Bereich ein bisschen zurück. Hängt natürlich auch mit den Kosten zusammen. Und auch mit dem Umsatzwachstum. Und deswegen haben die es dann halt ein bisschen zurückzufahren. Und da war für mich schon die erste Erkenntnis, okay, die machen das kleiner. Das heißt für mich eigentlich, also ich bin hinter jemand, der irgendwie Fashion-Artikel verkauft oder Herrenartikel, ja. Da sehe ich mich gar nicht, okay, scheiße, ich muss irgendwas anderes machen, weil da sehe ich keine Zukunft drin.
Ja.
Und dann habe ich mich umgeschaut, habe einfach geguckt, okay, was kann ich mit meinem Skills Know-how machen und wo kann ich mich noch weiterentwickeln, weil ich war ja schon einem guten Level. Du musst dir vorstellen, bei Kaufhof war es so, du hast eine gewisse Sortimentsstruktur bekommen, die haben dir das zugeteilt, du hast ein bisschen Einkaufsmanagement machen können, mhm. aber der größte Teil vom Warenaufbau, vom Sortiment, war quasi von der Zentrale aus vorgegeben.
Okay.
Und ja. ich war schon immer so einer, der so ein bisschen Eigeninitiative gehabt hat, der genau weiß, mein Standort, ich weiß genau, was gut funktioniert und was immer schwierig, Dinge selbst einzukaufen, aber die wichtig sind, wenn du dann Umsatz steigern möchtest. Und das war immer so ein bisschen auch so, was in mir drin ein bisschen so ja, gewachsen ist, immer mehr sich etabliert hat. Und dann war es eine sehr spannende Zeit, dass ich, also man muss mal dazu sagen, am Anfang, ich war damals in Landau, also Grüße gehen raus, wobei Landau gibt es nicht mehr, für viele, die den Kaufhof noch kannten,
ja.
da gibt es leider nicht mehr und da habe ich aber angefangen und dann habe ich mitbekommen, dass der Mediamarkt damals eine Ausschreibung gehabt hat, dass die einen neuen Standort in Landau eröffnen.
Hm.
Und dachte ich, oh geil, Mediamarkt ist ja total in den 90er absolute Technik-Highlights, genauso wie Saturn noch. Da dachte ich, geil, da will ich hin, das mache ich. Ja, und dann war es einfach nur gesagt, getan, Bewerbung abgeschrieben, eingeladen, zack, und dann hat es super schnell funktioniert. Und was auch sehr spannend war, ich war einer der Ersten, der in dem Markt dabei war, dass er quasi halt komplett mit neu eröffnet wurde. Das heißt, ich war bei der Ersteinrichtung mit dabei. Ich habe den Markt mit selbst aufgebaut.
Stark.
Und das war für mich, die kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es wirklich eine abartig geile Zeit war. Ich weiß, bist natürlich auch ein bisschen jünger, aber viele kennen vielleicht noch Mediamarkt von früher. Geiz ist geil, es war ein bisschen Saturn, aber die waren so in den 90ern richtig aggressiv unterwegs, richtig geile Werbung gemacht, so am besten noch den eigenen Konkurrenten Saturn ein bisschen auskicken und wir sind die geilsten, so. Das war wirklich eine abartige geile Zeit. Und zu der Zeit bin ich dann quasi zum Mediamarkt gekommen und beim Mediamarkt auch nur, ich weiß wie gesagt jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber es war damals so, dass die Märkte an sich fast immer einzelne Häuser waren, also einzelne GmbH. Das heißt, ein Geschäftsführer gehabt im Prinzip, hast auch eine gewisse Basissortimentsstruktur gehabt, die von der Zentrale aus vorgegeben ist, aber du hast quasi ein eigenes Sortiment aufgebaut, basierend auf deinem Standort. Und das war dann quasi mein Steckenpferd. Ich bin da dort reingekommen, habe ganz normal klassisch, als meine Ausbildung fertig war, als ganz normal klassischer Verkäufer, Einzelhandelskaufmann angefangen, habe aber dann relativ schnell gemerkt, okay, da steckt noch mehr drin. Ich will wissen, wie die Sortimentstruktur funktioniert. Ich will wissen, warum kaufen wir das ein? Wie sind die Kosten dahinter? Weil es geht im Verkaufen, das ist auch eine gute Überleitung zu jetzt im Prinzip, dass es auch im E-Commerce-Business nicht einfach ist zu verstehen, hey, ich mache jetzt einen Online-Shop auf und verkaufe mal irgendwelche Produkte. Nee, ja. sorry, man muss die Business Economics verstehen, die KPIs und das ist mega, mega spannend. Und genau, und wie gesagt, bei Mediamarkt war es halt so, dass ich mich dann hochgearbeitet habe, im Prinzip dann ganz klassisch als, wie soll ich sagen, Einzelhandelskaufmann dann hochgearbeitet habe als Abteilungsleiter. Und dann habe ich dort in Landau quasi die neue Medienabteilung mitgeleitet. Neue Medien, auch für als Background-Hintergrund, was das alles ist, das bedeutet eigentlich alles, das ganze Computer-Zubehör-Artikel, das heißt, die Laptops waren so mein Steckenpferd, das ganze Zubehör-Gaming, was weiß ich. Also alles, was du dir vorstellen kannst, hier auch die Mikrofone, Laptop, alles, was du hast, war alles mein Steckenpferd. Das heißt, ich war hier verantwortlich dann für den Einkauf auf jeden Fall, für diese Produkte, in Zusammenarbeit natürlich mit der Zentrale.
Mhm.
Und natürlich aber auch, da wir ein sehr eigenständiges Haus waren, auch für die reine Sortimentsstruktur nur für den Mediamarkt Landau. Das heißt, ich habe selbst Gespräche mit der Industrie geführt, habe die Einkäufe verhandelt und WKZ und sonst irgendwas und habe das dann quasi halt mit unterstützt, mit zum Wachstum gebracht auf jeden Fall. Und wir waren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, für Landau, was wirklich, also wer Landau kennt, könnt ihr gerne mal googeln, ein sehr, sehr kleines Dorf. Ich sage nicht kleines Dorf, nicht, aber Universitätsstadt.
Gefühlt ist ein Dorf.
Gefühlt ist es ein Dorf, genau, ja. aber sehr, sehr erfolgreich gewesen damals mit dem Mediamarkt. Und es war für mich eigentlich eine unglaublich fassbare schöne Zeit. Die würde ich nicht missen. Ich habe das Ganze ich glaube 15 Jahre habe ich das gemacht. Habe dort an der Spitze 8 Leute mit im Team gehabt. Wir waren wirklich eins und eins und wir haben da wirklich Höhen und Tiefen quasi mit durchlebt und das war wirklich super, atemberaubend. Bis zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ihr seid ja alles, ich muss immer wieder an den Punkt hören oder einen Punkt beschreiben, dass ihr auch ein bisschen jünger seid, aber ich bin ja ein bisschen älter und irgendwann vielleicht, das muss jeder selbst versuchen, dann kommst du an einen Punkt, wenn du immer wieder Routine hast, du hast immer wieder die Höhen und Tiefen erlebt, wird es irgendwann alles relativ gleich. Das ist so die Routine. Dann weißt du, fragst du dich vielleicht auch, okay, steckt da vielleicht noch mehr? Ist es jetzt das? Mache ich das bis zur Rente? Also das sind so die Gedanken, die dir halt im Kopf rumgehen. Und dann war irgendwann so nach 10 Jahren, wo ich vieles durchlebt habe, habe ich dann gesagt, nee, das ist noch nicht alles. Das kann es nicht sein. Ich habe schon, wie gesagt, sehr viel gesehen, auch sehr viel mitgemacht, aber da war für mich Inneres irgendwie die Stimme gesagt, nee, Heiko, das ist bis zur Rente, nee, das geht nicht, nee, das kann ich nicht machen. Ja, aber dann stand ich da, habe dann über 20 Jahre oder 25 Jahre als Kaufmann gearbeitet, habe alles Mögliche gemacht und dann, okay, was kannst du eigentlich jetzt noch machen? Und da gab es nicht viel, bin ich ehrlich. Ich habe Abteilungsleiter gemacht, okay, Geschäftsführer wäre jetzt auch nicht mal ein Ding oder was es da noch alles gibt, wäre nicht mal ein Ding gewesen. Da sage ich, okay, scheiße, was will ich jetzt eigentlich noch machen? Weil ich hatte einen Ausbildungsberuf gemacht, ich habe Berufserfahrung gemacht und jetzt versuche mal als Quereinsteiger irgendwo reinzukommen.
Ja.
Forget it, nimmt dich niemand.
Zur Ausbildung eine Frage, also du hast erst Radio- und Fernsehtechniker gemacht als ursprünglich?
Das war eine Kombination, das war eine Ausbildung zu Einzelhandelskaufmann in Kombination mit Radio-Fernsehtechniker.
Ah, so spezialisiert dann quasi?
Genau, genau.
Okay,
genau.
Wie lange ging die Ausbildung?
3,5 Jahre.
Ah, okay, ja, alles klar.
Genau.
Und hast du direkt bei Kaufhof angefangen danach?
Genau, genau.
Hast du auch da die Ausbildung gemacht?
Ja, ich habe damals die Ausbildung gemacht, genau, ja.
Okay,
ja.
Sehr cool. Und nach Mediamarkt, wie ging es dann weiter?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Nach dem Mediamarkt, wie gesagt, war irgendwo die Zeit, da hat sich auch natürlich bei Mediamarkt selbst sehr viel verändert. Und dann war irgendwie für mich auch klar, ich passe da irgendwie nicht mehr rein. Ich weiß nicht, merkt da irgendwie, es ist nicht mehr stimmig für mich. Ich muss was anderes machen, aber die spannende Frage war für mich, hey Scheiße, was will ich denn eigentlich machen? Ich habe hier 20 Jahre das gemacht, wenn ich mich woanders da bewerbe, die lachen die aus und sagen, hey, vergiss es. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann verkaufen. Das heißt, wenn ich verkaufen will, dann gehe ich irgendwo in den Vertrieb. Ach ja, okay, ob soll ich dann Vertrieb machen? Okay, das habe ich überlegt, aber das war auch nicht so ganz stimmig. Das heißt, irgendwie war dann die Zeit auch, das war so, was muss ich gerade überlegen, Ende 90er, 2000er ungefähr, so die Range, vielleicht auch ein bisschen drüber, war so auch die spannende Zeit, wo das Internet immer mehr kam. Also war damals schon relativ groß, aber das war so die Zeit, wo so Amazon auch ein bisschen gewachsen ist. Und du hast hier mal gehört, oh, Online-Shop Amazon, kannst du hier das und das kaufen, wenn ich das heute erzähle.
Ja.
Und das hört, denkst du, ey, was labert der denn? Nee, ist Amazon so ein geiler Shop.
Das ist selbstverständlich.
Selbstverständlich für mich halt nicht. Ich habe das halt damals miterlebt.
Ja.
Und das waren so die Anfangszeiten. Und auch für mich war das halt spannend. Hey, wie machen das? Die haben hier einen Job und machen hier, guckst du hier die Umsätze, Millionen Umsätze mit irgendeinem Shop, wo ich denke, what the fuck, was ist das? Wie geht denn das? Und das fand ich halt recht spannend, wie die das Ganze halt aufgebaut haben. So das ganze E-Commerce oder Online-Shops im Prinzip. Ja. Und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dachte, hey, geil. Also eigentlich ist es ein Skill, dass ich eigentlich das Gleiche schon offline mache, aber einfach nur transferiere ins Online-Geschäft.
Ja.
That's it. Aber es geht im Endeffekt, verkaufe dich. Geil. Das habe ich Bock drauf. Da habe ich Lust drauf, das zu machen. Und dann war aber für mich die Frage, okay, wie kann ich mir das aneignen? Und habe dann angefangen, neben Mediamarkt, man musste zu dem Mediamarkt die Arbeitszeiten, wir hatten früher Arbeitszeiten von 9 bis 20 Uhr.
Wow.
What? What? Yes, yes. Genau, das sind wirklich harte Arbeitszeiten gewesen. Yeah. Natürlich auch noch Wochenende dazu. Samstag ist für uns Highlight-Tag gewesen.
Ja, klar.
Da hast du einen Tag frei gehabt. Und ich hatte halt im Prinzip dann natürlich noch Familie noch dazu, natürlich auch noch dazu, Frau, noch Kind noch mit dazu. Also wirklich Toba, Bobu. Aber ich wusste, ich muss irgendwas verändern. Und dann habe ich halt mir nebenbei alles Mögliche angeeignet mit Bücher kaufen. Da gab es nicht so viel mit YouTube. Es hat zwar schon ein bisschen angefangen, aber da gab es nicht viel. Das heißt, ich musste mir Bücher kaufen.
Ja.
Dann habe ich halt angefangen, Bücher. Und dann bin ich in meiner Mittagspause. Das vergesse ich nie, was ich jedem empfehlen kann. Wenn du irgendeine Passion hast, du irgendwie merkst, oh, da ist irgendwas drin, dann wirst du einen Weg finden, dir das Wissen anzueignen.
Ja.
Was ich gemacht habe, ich habe meine Mittagspause geöffnet, habe mir dann im McDonald's, also wer Landau kennt, gegenüber ist und McDonald's, wie schnell rein, habe meinen Burger geholt, dass ich schnell essen kann, aber ich musste das Wissen aneignen. Schnell rein, Burger geholt, dann hatte ich irgendwie so eine Stunde Mittagspause und dann habe ich mich in die Bank, auf eine Bank rausgesetzt, habe angefangen zu studieren. Okay, wie macht man das? Ah, wie sind das? Online-Shop aufbauen? Okay, das und das und das. Das ging dann so weit, bis ich dann irgendwann auch einen Punkt war, okay, aber mit dem Wissen kann ich jetzt mich nicht irgendwie bewerben. Die lachen mich aus. Die sagen zwar hier, zwar Bücher gelesen, aber keine Praxiserfahrung.
Ja.
Dachte ich, okay, ich brauche irgendwie ein Studium. Weil ich wusste, irgendwo einsteigen als Quereinsteiger ist super schwer. Dachte ich, okay, ich muss irgendwie ein Studium machen. Und dann habe ich mich entschieden, ein Fernstudium zu machen. Habe dann Online-Marketing und E-Commerce studiert. Und das hat dann anderthalb Jahren, glaube ich, genau, oder zwei Jahre, habe ich neben meiner normalen Tätigkeit beim Mediamarkt das Ganze studiert, also nebenberuflich quasi, also in meiner Freizeit, wenn du so willst.
Ja.
Genau, habe dann damals auch einen Abschluss wunderbar gemacht, hatte ach, super spannende Zeit. Und dann waren für mich so die kleinen Steps immer näher. Da denke ich, okay, geil, jetzt habe ich dann wenigstens schon ein Studium. Das sollte alle reichen, dass ich mich hier irgendwo bewerben kann. Ja, wie es halt immer so ist, du schickst halt Bewerbungen raus und interessiert keine Sau. Es ist schwierig.
Ja.
Und dann kam eine Zeit, wo ich gewusst habe, okay, beim Mediamarkt hat sich auch sehr viel umstrukturiert und ich habe mich da an sich auch nicht mehr wohlgefühlt. Dann hatte ich gesundheitliche Probleme noch dazu. Ich hatte, lass mich gerade mal überlegen, wir haben es 2023. Das war vor 8 Jahren, glaube ich. Ich weiß hundertprozentig nicht mehr. Gesundheitliche Probleme. Ich habe irgendwie Magenprobleme gehabt, dann Bauchschmerzen, Galleprobleme und was weiß ich. Okay. Aber es hat mich dann sehr mitgenommen, weil du musst dir vorstellen, du musst ja alles unter deinen Hut bringen. Du musst ja hier arbeiten.
Ja.
9 Stunden die Woche, hast einen Tag frei, dann hast du Studium, hast Familie noch zu Hause und dann willst du irgendwie weiter. Das ist schon echt. Also war eine echt crazy Zeit. Aber es war so, dass ich gesundheitliche Probleme bekommen habe. Die ging dann so weit, also. Ich spreche mal aus Männererfahrung, wenn ich Schmerzen habe, gehe ich nicht zum Arzt.
Ja.
Es ist leider so bei mir, es ist natürlich jetzt kein Vorbild, aber es ist leider so, ich mache das sehr ungern. Das ging so weit, bis ich mich wirklich halt vor Schmerzen nicht mehr halten könnte auf den Beinen, musste dann halt leider zum Arzt gehen.
Mhm.
Und dann sagte sie zu mir, oh, ich muss sofort ins Krankenhaus hier, da stimmt irgendwas nicht, da muss irgendwie, oder so. Und ich denke, okay, scheiße, was ist denn jetzt los?
Ja,
ja, also dann gehst du halt natürlich ins Krankenhaus, lass dich halt untersuchen, danach haben die irgendwie festgestellt, dass irgendwie die Galle wahrscheinlich irgendwas ist. Aber das war dann so, die haben dann intravenös irgendwie Schmerzmittel gegeben und so, und dann ging das auch wieder, dann dachte ich, okay, alles gut. Bei Schmerzmittel intravenös kann ich dir sagen, wenn du das mal bekommst, 2-3 Stunden ist es weg. Das ist wie Zaubermittel, sage ich mal.
Krass, ja.
Dann gehst du raus, hast wenigstens, dann sag ich, okay, alles gut, wieder klar, straight away, gleiche Weg vorher.
Ja.
Habe ich dann wieder gemacht, aber nach einer Woche kam diese Scheiße wieder. Und dann habe ich das 2-3 Mal gemacht und dann bin ich aber wieder zu verschiedenen Krankenhäusern gegangen, weil die halt irgendwie nicht rausfinden könnten, was es ist. Und dann war es irgendwie eine Nacht, ich weiß gar nicht, das war unter der Woche, ich hatte eigentlich eine Krankmeldung bis zum Mittwoch, musste eigentlich am Freitag dann wieder arbeiten oder bis zum Donnerstag. Und am Mittwochnacht, also wer schon mal irgendwie was im Bauch gehabt hat, es kommt meistens nachts um 1-2 mitten aus dem Schlaf raus und dann kam diese Scheiße schon wieder. Und dann wusste ich, oh scheiße, da geht's gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ich sterbe irgendwie. Und dann bin ich mit den Schmerzen ins nächstliegende Krankenhaus gefahren. Und dann haben die endlich herausgefunden, dass bei mir doch irgendwie eine Galleentzündung ist. Und Galle ist recht übel, weil wenn die platzt, ist es ganz übel, läuft da so eine Soße raus und ist nicht ganz so appetitlich. Nee. Also dann, ja. Auf jeden Fall haben die gesagt, ja, ich muss sofort operiert werden. Und dachte ich, okay, scheiße, aber ich habe eigentlich jetzt ganz andere Pläne gehabt. Ich wollte eigentlich jetzt was ganz anderes machen, weißt du so?
Gar keine Zeit für eine Operation.
Gar keine Zeit für eine Operation. Und dachte ich, okay, scheiße, wie soll ich jetzt das machen? Nein, ich sagte, okay, alles ruhig. Jetzt habe ich halt das und das muss ich halt wirklich machen. Also erstmal natürlich krank geschrieben und so. Das war für mich, ach, ich bin jemand, der eigentlich sehr selten krank ist, weil wenn du das, was du liebst, eigentlich machst, dann brauchst du auch irgendwie keinen Urlaub, irgendwie so ein bisschen, dann bist du einfach drin.
Ja.
Und krank schreiben war für mich eh was, wo ich denke, okay, egal. Hab mich dann krank schreiben lassen, das waren dann so 3 Wochen, das war schon echt mega, 3 Wochen. Und da habe ich natürlich die Vorlaufzeit, wer schon mal operiert worden ist, hast du eine Vorlaufzeit, du bist nicht sofort operiert, wenn du Untersuchungen gemacht und so. Alles gesagt, getan, Operationstermin steht fest und dann wurde ich halt natürlich operiert. Alles gut gelaufen und so, aber diese Zeit, wo ich da in dem Krankenhaus war und ich wurde noch nie operiert, muss man dazu sagen. Ich hatte noch nie was vom Arzt, kein Blinddarm, kein irgendwas, never nothing. Wo ich das erlebt habe, habe ich gedacht, oh scheiße, das ist echt krass. Wer schon mal in Narkose war oder vom Narkose aufgewacht ist, also da würde ich mal auf gut Felsisch hin, da geht ja wirklich die Düse.
Ja.
Und das war wirklich eine Zeit, wo ich dachte, boah, ist das mein Leben, was ich dann, ich habe da schon weiter gedacht, wenn ich da rauskomme, mache ich das Gleiche wieder. Und dann war für mich klar, no way, das kann ich nicht machen. Da war ich im Krankenhaus, ich habe mich gefühlt, wie als bin ich ein alter Opa, weil du wirst dann irgendwie, der Bauch ist dann aufgeblasen worden, um die Galle zu entfernen. Und das war halt echt extrem. Und dann habe ich gewusst, okay, das geht nicht mehr. Und da habe ich im Krankenhaus die Entscheidung getroffen, okay, das Nächste, was ich mache, wenn es mir einigermaßen gut geht, eine Woche drauf, gehe ich zu meinem Arbeitgeber. Ich will einen Auflösungsvertrag.
War das noch bei Mediamarkt
dann? Das war noch bei Mediamarkt, ja. Genau. Habe ich dann gemacht. Ich war im Krankenhaus drin, dann 4-5 Tage, dann wirst du entlassen. Und dann habe ich direkt dann angerufen und gesagt, Chef, wir müssen quatschen.
Ja.
Und dann, genau, dann bin ich dorthin und hab's genau, einfach so, wie ich es jetzt einfach sage, einfach hin und gesagt, es geht nicht mehr weiter. Ich möchte gerne einen Auflösungsvertrag haben. Also Auflösungsvertrag maximal nichts. Machst du meistens, wenn jemand langjährig in einem Unternehmen mit drin ist, redest natürlich über Chef, ja, wie er eine beidseitige Kündigung machen kann. Und das habe ich dann gemacht.
Wie war das für deinen Chef?
Also ich kann dir sagen, wenn du in so einer Situation drin bist, viele merken das schon, dass du selbst dich natürlich veränderst, dass du selbst irgendwie gewisse Arten oder gewisse Entwicklungen hast, wo du ein bisschen weit, das merkst du auf jeden Fall. Es war nicht überraschend, muss man dazu sagen. Ja. Und es war auch für beide Seiten, muss ich sagen, eine gute Lösung. Im Endeffekt bin ich dankbar auf jeden Fall dafür, dass ich die Reise mitgemacht habe. Es war natürlich auch schmerzlich, dann zu gehen, weil 15 Jahre bei einem Unternehmen ist schon sehr lange, aber es war im Prinzip letztendlich der Weg, den ich den gegangen bin. Und ich war super froh, dass ich das gemacht habe. Und dann war aber immer noch die Frage, okay, was machst du jetzt? Jetzt habe ich halt natürlich ein bisschen Freistellungsmonate herausgehandelt, aber dann wusste ich, in den Monat muss ich gucken, dass ich irgendwo hinkomme, in die Richtung, was ich mir angeeignet habe an Wissen.
Ja.
Und dann war klar, ich habe Online-Marketing, E-Commerce studiert, ich habe ein bisschen Erfahrung mit E-Commerce-Shops gemacht, so alles nebenbei. Und ich kann verkaufen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mal eine Agentur gesucht, die im E-Commerce-Space unterwegs ist und natürlich vielleicht noch irgendwas mit Verkaufen zu tun hat. Und dann habe ich zufällig, wobei für mich Zufälle gibt es nicht, eine Agentur gefunden, oder eine Agentur möchte ich mal nicht sagen, es ist eigentlich eine Softwareentwicklungs-Company in Karlsruhe, Epoch, also Grüße gehen raus an die Ex-Kollegen. Epoch ist, wie soll ich sagen, eine Softwareentwicklungs-Company, die sich mit Personalisierung interessiert hat, künstliche Intelligenz, um Online-Shops quasi halt zu optimieren. Quasi mit halt KI und sowas die Richtung. Die haben quasi diesen Algorithmus selbst entwickelt, also eigene Entwickler im Hause gehabt und haben halt quasi in Online-Shops das quasi eingesetzt, um Personalisierung dann im Prinzip halt wieder zu spiegeln oder halt zu optimieren. Und das geil. Dann nehme ich das Wissen mit, ich kann verkaufen, kann das lernen mit KI, war ein super spannendes Thema. Also wenn heute KI und ChatGPT hörst, das habe ich dann vor 10 Jahren schon gehabt, dann denke ich, okay, für mich ist das jetzt nichts Neues.
Krass.
Aber es war damals eine mega spannende Zeit. Und vor allem auch, ich habe einen sehr tiefen Einblick in sehr große Online-Shops bekommen. Also wirklich Top-Up-Brands. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber wirklich Top-Up-Brands, die man so kennt in Deutschland. Wie machen die das? Wie machen die Conversion-Rate optimisieren? Und es war so mega, mega geil. Und natürlich verkaufen. Ja. Ich habe beides im Prinzip kombiniert und habe dann im Prinzip dann immer das so genutzt in meinem täglichen Business. Habe aber auch dann nebenbei gemerkt, okay, wie bekommen die den Traffic auf den Shop? Weil einen Online-Shop einfach aufbauen, da kommt ja keiner auch. Ja. Weil wenn dich niemand kennt, das funktioniert dann nicht. Und habe mich immer so ein bisschen halt natürlich auch durch mein Studium natürlich für die verschiedenen Traffic-Kanäle interessiert, was es so gibt mit SEO und SEA und da noch ein bisschen gelernt. Da wusste ich auch, okay, da war auch die Zeit, wo Facebook dann größer gewachsen sein. Okay, die waren viel über organisch. Wie machen die das? Habe ich immer so nebenbei ein bisschen mich interessiert. Also alle so nebenbei ein bisschen mitgemacht. Um für mich war immer das Wichtige, das Holistische zu sehen, ja, das Gesamtbild. Und das habe ich halt immer mehr so nebenbei angeeignet, dieses Wissen, wie es organisch geht etc. Die haben die Brands angeschaut. Ich habe natürlich im direkten Kontakt mit den entsprechenden, wie soll ich sagen, mit diesen Chefs von den Brands und dann haben wir natürlich ein bisschen ausgetauscht, wie die das machen. Super spannendes Thema. Und das war dann irgendeine Zeit, wo ich dann auch selbst natürlich für mich ein bisschen was probiert habe, natürlich mit Instagram und was weiß ich. Und das Geile war, ich dachte erstmal, okay, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt einen Online-Shop aufmachen? Und ich sage, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich weiß, die ganzen Economics dahinter, da bin ich nicht den Typ. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und dann gedacht, okay, lerne erstmal das Organische. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Instagram einfach mal angeschaut, wie das Ganze funktioniert und dachte, okay, ich mache das mal selbst. Ich poste mal hier so ein paar Bilder, immer was und dann damals so YouTube-Kurse angeschaut, ey, kann ich organische Reichweite generieren? Hab gepostet und ich so, nee, scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Ja. Dann guckst du hier die Reach, was noch die Insights gewesen mit irgendwelchen Hashtags und dachte, keine Ahnung, du musst hier 20, 30 Hashtags unter dran setzen und ich dann hier geballert und guckt, boah, keine Sau interessiert, keine Sau gesehen. Ja, scheiße, wie funktioniert denn das? Und es ging dann aber so weit, dass ich dann irgendwann durch Trial and Error dann irgendwann wieder gelernt habe, okay, du musst dann das probieren und das. Und dann habe ich die Idee gehabt, wer mich privat ein bisschen kennt, ich habe Mops. Ich bin sehr Hundeliebhaber und ich hatte die Idee gehabt, mich selbst als Instagram zu präsentieren. Was soll ich erzählen? Ich bin eh nie derjenige, der groß rausgeht und so irgendwas erzählt oder was postet. Das ist wirklich sehr selten. Habe ich gedacht, komm, nimmst einen Mops. Der Hund zieht immer eigentlich, das wusste ich schon eh, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Ja. Dann sprechen die Leute, dann nehme ich mal einen Mops. Gesagt, getan. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Mops quasi einen Instagram-Account aufzubauen. Und der war sehr, sehr erfolgreich. Der war richtig gut.
Boah.
Ich habe den hochgepusht bis zu 20.000 Follower.
Krass.
Jetzt muss man dazu sagen, den Account, den gibt es leider nicht mehr, weil Instagram hat mich damals gebannt, weil ich halt verschiedene Strategien genutzt habe, um da relativ schnell viral zu gehen, also Reposting und sonst irgendwas, habe das relativ schnell rausgefangen und auch so dann die ersten Kooperationen zustande gekommen. Das heißt, ich habe da jeden Tag, alle zwei, drei Tage ein Posting rausgehauen, da kamen Kooperationen, Anfragen, Halsbänder und was weiß ich. Ich habe es einfach so gemacht, denke ich, wie cool ist dann das?
Krass.
Und, aber für mich war das Wichtigste ist, das tiefere Verständnis war für mich, ich habe das nie gemacht, um Geld zu verdienen. Ich wollte einfach nur wissen, wie das funktioniert. Ja. That's it. Und das ging dann so weit, bis irgendwann mal der Algorithmus sich verändert hat. Vielleicht viele kennen das noch. Facebook und Instagram, die haben irgendwann, oder die haben verschiedene Algorithmus-Updates gehabt. Und dann hast du einfach organisch nicht mehr so viel Traction bekommen, nicht mehr so viel Reichweite. Und dachte ich, okay, scheiße. Wie machst du denn das jetzt? Und da habe ich irgendwo gehört, okay, die machen immer irgendwie so Paid Advertising, Facebook Ads. Ganz einfach. Machst du hier 50 Euro, gehst du 5000 Euro raus oder so. Was weiß da nicht?
Ja.
Diese ganzen Supergurus. Also, was die können, kann ich auch. Zack, angefangen hier Business Manager aufzubauen. Und ich, okay, sieht doch ein bisschen kompliziert aus.
Mhm.
Aber egal, ich habe es einfach Trial and Error gemacht. Ersten Euro reingeschickt. Natürlich hat es nicht funktioniert, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie das Ding funktioniert. Weißt du, ich habe mir Facebook Ads gemacht. Hier 150 Euro, 200 Euro in der Woche verballert für einfach nichts organische Reichweite. Und denke, scheiße, okay. Gesagt, getan, wieder lernen. Ich sag, das interessiert mich, weil ich fand diesen Zusammenhang spannend, dass du hier bezahlten Traffic quasi einkaufen kannst. Also so nenne ich es einfach mal, eine gewisse Zielgruppe. Hat hier quasi dein Creative vorne dran und die bekommen dann die Aufmerksamkeit. Dich geil, das ist ein Skill, der geht mit Sicherheit nicht unter, der hat mit Sicherheit jahrelang Bestand. Ja, und dann ist die Reise eigentlich so, dass ich mal immer wieder nebenbei zu meinem Hauptjob auch nebenbei immer wieder für dieses Social Media Marketing interessiert habe. Erstmal das Organische. Ich habe nebenbei dann auch immer, das ist auch die Überleitung zu der Selbstständigkeit, immer wieder Anfragen bekommen von Freunden, die ein Geschäft haben, lokal, also so lokale Geschäfte, die sagen, hey, wir möchten nur ein bisschen was machen, was können wir da tun? Ich sage, komm, wie macht er das? Sagt er das jeder? Da haben das immer ein bisschen geholfen, unterstützt. Also ich habe so immer so eine Passion gehabt, auch für die Offline-Geschäfte, die halt nicht so mit diesem Medium zurechtkamen, die zu unterstützen. Und das war halt so ein bisschen die Selbstständigkeit, die ich dann so aufgebaut habe. Und das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann natürlich auch ein bisschen Facebook-Ads gemacht habe, damals noch mit Affiliate-Marketing, war auch ein super spannender Ansatz. Und habe aber auch sehr schnell gemerkt, okay, das kannst du bis zu einem gewissen Level machen, aber irgendwann sind dann auch die Anfragen größer geworden, wo dann auch andere Brands auf mich aufmerksam geworden sind durch Bekanntschaften, sagen wir mal Freunde, weil du warst irgendwie so in einem Bubble mit drin, wo der eine das andere verzählt hat. Und sagt, hey, willst du was? Und sagt, oh, ich mache das. Was will ich? Ich will nichts dafür. Weil ich habe dann einfach die Erfahrung mitgenommen, habe für ihn einen guten Dienst gemacht. Hoffe ich zumindest. Aber nee, es war so. Ich habe dann einen guten Dienst gemacht, weil sie selbst keine Ahnung gehabt haben.
Ja.
Und habe dann einfach denen geholfen, quasi halt einmal den Shop zu optimieren, was super wichtig ist mit Conversion Rate Optimisierung und natürlich auch den Traffic halt gezielt einzukaufen. Und somit habe ich dann quasi halt so peu à peu die Schritte im Facebook-Kosmos mir angeeignet, habe dann auch verschiedene Weiterbildungen gemacht, diese im deutschen Markt, verschiedene Kurse gekauft und alles mögliche, weil einfach gemerkt habe, hey, da steckt noch mehr dahinter in dem Bereich. Und genau, das ist einfach das, was ich so jetzt so die letzten Jahre gemacht habe. War dann aber auch an einem gewissen Punkt, wenn du ein bisschen selbstständig warst, du kannst zwar schon einiges machen als eine One-Man-Show, aber bei Facebook-Ads ist es dann nicht einfach die Ads schalten, sondern du brauchst ein gutes Creative mit dazu, du brauchst ein Copywriting mit dazu, du brauchst eine Strategie mit dazu und das alles alleine zu machen, ist wirklich verdammt viel. Wer schon mal in diesem Bereich unterwegs ist, der wird es wissen. Da war für mich klar, okay, das mache ich nicht als One-Man-Show, das ist mir zu viel. Ich habe meine analytischen Fähigkeiten, sehr tief in die Zahlen reinzugehen, zu gucken, wie Facebook funktioniert und solche Dinge, aber so ein Creative aufbauen, oh nee, das ist nicht mein Ding. Da war für mich klar, okay, ich muss irgendwo hingehen, wo ich irgendwie eine Agentur habe, die genau das macht. Die D2C-Brands unterstützt im Bereich Scaling, Facebook-Ads und natürlich eventuell auch, die halt im besten Fall halt ein Creative-Team haben, eigene Creatives mit erstellen, Copywriting etc. und sowas machen. Und dann war für mich nach zwei Jahren, da muss man dazu sagen, da war zwischendurch noch Corona.
Ja.
Und das war halt ein achter Punkt, wo es dann auch leider bei, Epoch dann auch ein bisschen schwierig war, weil wir auch im Vertrieb halt natürlich sehr offline stark unterwegs waren mit ganzen Messen weg und Online-Struktur war schwierig. Da war für mich klar, okay, da muss ich irgendwie weg. Weil ich habe dann auch keine Ziel mehr gesehen, weil du hast dann vor Corona gewiss, wie lange funktioniert denn das noch mit Corona? Musste ich irgendwie weg. Und dann habe ich halt während der Corona-Zeit noch ein bisschen meine Selbstständigkeit ausgeübt, habe aber dann gewiss, okay, ich kann das nicht lange skalieren, weil ich muss irgendwie in eine Agentur rein, die eigentlich genau das macht, nur auf dem nächsthöheren Level, die halt, wie gesagt, dann sich mit Creatives beschäftigt, Copywriting. Und dann bin ich halt über ein paar Ecken quasi halt zu Ökomaus gekommen, zum Daniel und zum Emanuel.
Ja,
genau.
Genau. Das Interview also, mit dem Daniel müsste, glaube ich, auch schon raus sein, wenn die Folge hier rauskommt. Haben wir auch schon ein Interview gemacht mit dem. Kurze Werbung. Wir haben in dieser Folge einiges über Apfelband gehört bisher und werden auch noch etwas hören. Aber was ist Apfelband eigentlich? Apfelband.de. Überzeug dich selbst und gönn deiner Apple Watch ein Upgrade. Werbung Ende. Sehr cool. Was sind dann jetzt so deine Hauptaufgaben bei Ecomhaus?
Also die Hauptaufgaben sind eigentlich das, dass ich, wie gesagt, halt die eigenen D2C-Brands habe. Also ihr müsst euch vorstellen, bei Ecomhaus, wir haben verschiedene Pod-Unterteilungen, wie jeder Strategist-Manager seine eigene Brands hat. Mhm. Und ich unterstütze quasi diese Brands einmal in strategischen Beratungen und natürlich im Media-Buying, sei es jetzt für Facebook-Ads oder für TikTok. Und damit im Prinzip halt zu wachsen, zu skalieren. That's it.
Okay, man könnte ja mal als Beispiel Apfelband nehmen.
Natürlich, können wir gerne machen.
Also was machst du für Apfelband? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also für Apfelband ist es so, dass ich quasi mit eurem Team mich quasi zusammensitze, wir über gewisse strategische Beratungen uns austauschen, was sind die Next Steps etc. Diese strategischen Maßnahmen setzen wir dann quasi bei Ecomhaus um, sprechen uns intern ab mit unserem Creative Team, was brauchen wir für gewisse strategische nächste Schritte und dann geht es im Prinzip das Ganze ins Media Buying. Das heißt, ich verwalte für euch die Facebook-Ads unter anderem und pushe dann quasi halt den Kanal bestmöglich, wie es halt geht.
Was sind da so die Mittel, wie man den pushen kann?
Ja, natürlich im Prinzip ist die grundlegende Wachstumsformel eigentlich die Strategie. Weil Facebook-Ads oder das, was hinten rauskommt, ist immer das Ergebnis, was wir vorher gearbeitet haben. Nichts anderes.
Ja.
Das heißt, wenn du ein gutes Wachstum erzielen möchtest, so wie bei euch jetzt bei Apfelband, ist es wichtig, eine gute Strategie zu haben. Was machen wir jetzt zum Beispiel? Wir sind kurz jetzt für Q4. Was sind die wichtigen Themen für den nächsten Monat? Ganz klar natürlich die High Sales Tage, Black Friday, Halloween Sales. Was machen wir da für Offers? Das sind die Offerberatung mit rein, die Strategie etc. Und das sind so die wichtigen Punkte. Und das zieht sich halt über das ganze Jahr. Ne? Also das heißt, es sind nicht nur jetzt hier Q4, sondern eigentlich schon die These, was ist mit Q5, was sind die nächsten Monate? Super wichtig, ja.
Mega interessant. Ich finde es auch voll cool, dass du dir das quasi wirklich selber alles angeeignet hast, das ganze Wissen.
Absolut. Ich habe wirklich alles, was ich mir angeeignet habe, wirklich learning by doing. Natürlich muss ich auch einen großen Shoutout damals an Daniel und Emanuel, unseren Co-Founder, auch ausgeben, weil ich auch von ihm sehr, sehr viel gelernt habe natürlich. Und ich finde es auch immer spannend zu sehen, das war jetzt so das, was ich merke in einem Team, du wachst eigentlich mit dem ganzen Team zusammen, weil jeder hat einen gewissen Steckenpferd, jeder hat ein bisschen Know-how und dann nimmst du mal hier ein Piece und da mal ein Piece und das alles zusammen funktioniert dann einfach super, super gut. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo nichts funktioniert, aber das Wichtige ist draus, nicht zu fokussieren, was nicht funktioniert, sondern was sind die Learnings draus? Warum hat es nicht funktioniert? Dann machen wir es einfach besser, gehen wir einfach einen anderen Schritt. Und das ist eigentlich das, was ich jedem empfehlen kann, der so in dem Kosmos unterwegs ist, mit Facebook-Ads. Wenn es nicht funktioniert, die Plattform funktioniert immer. Wir spenden bei Apfelband wirklich sehr, sehr hohe Beträge und es funktioniert eigentlich immer. Du musst ja wirklich bewusst werden, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, hey, es fängt an eigentlich bei der Strategie. Wie ist zum Beispiel der Zielgruppen-Avatar? Wie machst du ein Zielgruppen-Research? Und das sind so die kleinen Nuancen, wo es schon anfängt. Und dann baust du das Step for Step auf quasi und ja. That's it.
Wenn du Lust hast, wir können ja mal so eine Strategie oder so ein Konzept vielleicht mal so von vorne bis hinten so ein bisschen durchgehen, so die einzelnen Steps und wie man überhaupt da hinkommt.
Ja, also wie ich jetzt schon angedeutet habe, das Wichtige ist natürlich eine Zielgruppen-Research zu machen. Aber was noch viel interessanter ist, wenn man sich mal ein bisschen mit Verkaufen und Psychologie beschäftigt, mache ich nebenbei auch, weil ich es eigentlich super spannend finde, das Thema. Wie sehen so die Phasen aus, bis jemand ein Produkt kauft? Wie sieht es aus? Vielleicht hat sich einer selbst mal gefragt, hey, wie habe ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, als Beispiel, das neueste iPhone, wie habe ich das gekauft? Oder mein erstes iPhone, wie kam es dazu? Und es gibt so Marketing-Bewusstseinsstufen, bis jemand im Prinzip ein Produkt kauft. Und zwar sind es die sogenannten 5 Stages of Awareness. Das heißt, in erster Stufe bist du unaware, von dem Produkt, was du kaufst. Dann hast du ein Problem Aware, dann gibt es Solution Aware, dann Product Aware und dann Most Aware. Und das sind quasi 5 Stufen, die du quasi als User quasi durchläufst, bis du dich für ein Produkt entscheidest. Ja. Ist natürlich immer kontextbezogen, was für ein Produkt das ist. Wenn ich jetzt hier bei dir hier in der Apfelbox bin und ich hebe jetzt gerade mal die Tasse in die Kamera, sorry, da brauche ich nicht lange überlegen, wenn ich eine neue Tasse kaufe, da gehe ich in den Laden, kaufe mir eine Tasse, fertig. Ja. Da brauche ich nicht viel überlegen. Aber wenn ich andere Produkte habe, dann muss ich halt schon ein viel tieferes Verständnis haben, was könnten eventuell das Problem sein bei dem entsprechenden Zielgruppe. Jeder hat irgendwo Probleme oder noch besser ausgedrückt, jeder hat irgendwie Wünsche. Ja. Und wie komme ich von diesem Wunsch in diesen Zielstand? Und das ist das Wichtige. Wir machen ja eigentlich einen Transformationsprozess. Wie bekomme ich ihn vom State A, wo er noch nicht einmal weiß, dass er ein Problem hat, in den Zustand, dass er das Problem hat, oder dass er die Lösung hat und dann happy ist?
Ja.
Und das fängt eigentlich, wie gesagt, das ganze Gesamtpaket, muss ich dir vorstellen, fängt eigentlich in der Zielgruppen-Research an. Das zu verstehen, da wirklich eine Basis ins Detail im Prinzip, diese ganzen Wünsche, Needs und alles Mögliche aufzuteilen. Nicht nur das Alter und demografischen Angaben, sondern wir sind die Bedürfnisse, was man dem hobbymäßig, freizeitmäßig, keine Ahnung, alles Mögliche, das alles aufzuteilen. Und dann gehst du tiefer in dieses Detail und darauf gehend baust du halt quasi dann die Strategie auf. Auf die verschiedenen Wünsche, Bedürfnisse, je nachdem, was ein Produkt halt vermarkten möchte.
Ja.
Genau, und dann geht es im Prinzip letztendlich halt in die Strategieumsetzung. Das heißt, du gehst dann mit der Strategie zu euch zum Beispiel, was ist das nächste Produkt, was wir vermarkten wollen, was ist der Launch im Prinzip. Und dann geht es im Prinzip halt in die Creative Production. Das heißt, wir setzen ein Creative Team zusammen und sagen, hey, das sind die Ideen, wie können wir das umsetzen, was brauchen wir für Creatives, brauchen wir eher eventuell ein Testimonial, brauchen wir ein Founder-Video, brauchen wir was weiß ich, I don't know. Und dann kommt das Ganze quasi zu Facebook Ads und dann wird das Ganze getestet.
Okay, und wie laufen diese Tests ab? Also wie lange läuft so ein Test im Normal?
Genau, also du hast, also normalerweise bei Meta an sich ist die Testing-Struktur relativ kippizimpel, ist meine Devise mittlerweile. Früher hast du noch ganz andere Funnel-Strukturen aufgebaut, aber mittlerweile hast du es relativ einfach. Du brauchst eigentlich eine Testing-Kampagne, in dem du deine Creative testest. Da hast du eine Kampagnen-Ebene, meistens ABO, Budget-Optimierung, das heißt, das Budget wird auf Adset-Ebene festgelegt und in dieses Adset, musst du dir vorstellen, kommen dann quasi diese Creatives rein, die du halt vorher ausgearbeitet hast. Als Beispiel, was weiß ich, jetzt ein Testimonial-Video, da hast du 3 oder 5 Creatives mit drin und die schiebst du dann quasi hier rein und dann werden die dann im Prinzip gegeneinander getestet. Im Idealfall lass das so ein Testing mindestens so eine Woche laufen, um wirklich einen gesamten Überblick zu haben, was funktioniert und was nicht, und dann gehst du quasi in die Analyse. Schaust dann nach einer Woche, okay, warum hat jetzt das funktioniert, warum hat das jetzt nicht funktioniert, was ist ein Winner, was vielleicht nicht. Und dann geht es eigentlich relativ simpel, wenn du einen Winner hast, gehst du hin und steckst die dann quasi in eine Prospecting-Kampagne. Das heißt, du hast eine Skalierungskampagne, die nutzt du dann im Prinzip und einfach bei der Budget dann quasi drauf zu pushen.
Um die Reichweite noch zu erhöhen.
Genau, in dem Sinne. Genau. Du schaust dann eben quasi im Ad-Manager, ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, was auch sehr, sehr, sehr KPI-nerdig ist. Du hast quasi, ja, ich nenne es mal so, Soft-Medien und Hard-Medien, das heißt für mich als Media-Buyer, ich schaue mal sehr stark natürlich auch die Soft-Medien an, das was mir der Ads oder der Ad-Account mir zeigt. Das heißt zum Beispiel, wie sind die Medien auf der Ad, wie sind die CTR Outbound Click-Count, wie ist die Thumbstop Radio, die Average Watch Time, solche Key-Medien schaue ich mir an, wie ist das Engagement auf der Ad, kommentieren die Leute auf der App, gibt es vielleicht ein Like und Like, weil das alles im Prinzip so Indikatoren sind, die der Algorithmus dann quasi halt auch mit ein Stück weit unterstützt, wenn es gute, positive Signale sind. Und natürlich auch schaue ich mir die Hard-Metriken an, wie ist dann im Prinzip der, was weiß ich, New Customer CPA auf der Ad oder wie ist der ROI? Und dann zu verstehen, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht?
Mega interessant. Ich finde es immer voll cool, so, wie so Werbung eigentlich funktioniert. Ich finde es
ja,
total
ja,
spannend.
Ja. Wobei ich eigentlich sage, eigentlich machen wir keine Werbung. Natürlich sagen wir im tieferen Psychologen, natürlich machen wir Werbung, ja, aber was wir eigentlich machen, wir versuchen eigentlich, dem potenziellen User eigentlich, ja, wie soll ich es nennen, das Vertrauen zu generieren. Wir wollen Trust. Eigentlich alles, was wir machen, egal ob es auf Social Media ist oder in den Ads, wir wollen das kleine Content Pieces an Trust. Und das fängt auch schon eigentlich bei den Ads an, bei der Copy, bei der Hook, wie ist die aufgebaut, wie ist die Anzeige, wie ist das Video, wie präsentieren sich die Leute. Du siehst, vielleicht hast du auch mal eine Ad gesehen und denkst, wow, was ist denn das? Das scrollst du gleich weiter, dann bist du gar nicht engaged. Aber wenn du das Ganze mal so siehst, eigentlich alles, was wir machen, egal ob organisch ist, egal auf welchem Channel, wir versuchen, ein kleines bisschen Trustpunkt zu bekommen, weil alles, was es um Verkaufen geht, das ist so meine Expertise, es geht um Vertrauen. Wenn ich das kleine Misstrauen habe, sorry, dann kaufe ich nicht.
Ja.
Und das ist extrem wichtig zu verstehen.
Und dass es quasi darum geht, dass der Kunde nicht nur weiß, da kann ich jetzt das kaufen, ja, sondern dass man sich auch wohlfühlt, dass man ja irgendwie auch Lust hat, wenn man absolut vielleicht auch ja gar nicht so jetzt ein Problem hat, ja, trotzdem mal guckt, so was machen die denn eigentlich so?
Absolut, ja, ja. Und das geht um alles. Und das ist auch für mich, sag ich mal, auch ein super spannender Ansatz, gerade im Facebook-Ads-Kosmos. Viele starten dann ihre Ads, sie haben dann eine gewisse Idee, lassen die Ads dann laufen und im Endeffekt nach einer Woche sagen sie, hey, das funktioniert nicht. Dann guckst du dir das Creative an, sagen sie, okay, was haben die von Creative gemacht, aber wo schicken sie die Leute hin? Die schicken sie auf irgendeiner Seite, wo nichts aussagekräftig ist, wo kein, ich sag mal, ein Trust-Element da ist, wo du nicht mal weißt, hä, um was geht's denn hier jetzt? Was wollen die verkaufen? Weißt du, da gehört ja viel mehr dazu, auf einer PDP-Seite, anstatt ein Produkt zu positionieren, ein bisschen 5-Sterne-Reviews und einen Preis. Da ist nichts über die Brand zum Beispiel kommuniziert. Weißt du, das sind alles so Dinge, ja, die du eigentlich brauchst. Oder, was noch viel geiler ist eigentlich, wenn du dir eine Facebook-Ads mal anschaust, also bei EcoMouse haben wir die Erfahrung gemacht, wir haben Ads laufen, die hunderte von Kommentaren haben. Wenn du eine Ad mal anschaust und das Engagement unter den Kommentaren anschaust, wenn da niemand von einer Brand kommentiert, egal ob es jetzt positiv ist oder negativ ist, dann denkst du, ach okay, interessiert es dich irgendwie nicht.
Ja.
Irgendwie so, das ist, also ist dann auch irgendwie so ein Stück weit, wo ich denke, okay, weil das hat halt alles damit zu tun, wie du halt dich als Brand positionierst und halt das Vertrauen bei der Zielgruppe generierst. Und dann auch mal einen schönen Kommentar abgibst. Wenn sich jemand bedankt und sagt, hey, ich habe das Problem, bin super zufrieden. Ja, wie geil ist dann das? Ja. Das ist, wie gesagt, für mich so, wenn ich rückblickend das sehe, das gute Learning von mir vom Offline zu Online, für mich ist es beides gleich. Klar, die Medien haben sich geändert. Wir sind in der Online-Welt unterwegs, wir haben ein Smartphone, aber es geht letztendlich um den Kontakt. Und ja, für mich sind die Social-Media-Channel oder allgemein, was ihr habt, eigentlich nichts anderes als, ich nenne es mal so jetzt einfach übersetzt, als ein Ladengeschäft.
Richtig, ja.
Und stell dir mal vor, ihr habt jetzt einen Online-Shop ja erstellt. Ist ein Ladengeschäft. Kommt jemand rein, guckt sich um, kauft aber nimmt. Sorry, warum nicht? Was hat er gemacht? Da kannst du natürlich mit Tracking-Tools analysieren, wie war das Verhältnis. Aber genauso auch Social Media. Alle Social Media Kanäle, die ihr habt oder jede Brand, die ihr habt, ist für mich eigentlich ein Ladengeschäft.
Ja.
Stell dir vor, du hast ein Ladengeschäft als Facebook zum Beispiel, also eine Metapher. Facebook wäre zum Beispiel Köln als Beispiel. Und du hast zum Beispiel in Köln ein Ladengeschäft jetzt eröffnet, also jetzt plakativ, hast eine Facebook-Seite, ist jetzt Köln.
Ja.
Und du postest da regelmäßig auf deiner Seite. Und dann gibt es Leute, die sehen den Post. Die kommentieren auch drunter, schreiben vielleicht mal was Positives. Und du als Ladenbesitzer reagierst einfach nicht drauf. Dann stell dir das einfach mal bildlich vor. Du kommst in ein Ladengeschäft rein, guckst dich um, sagst ein schönes Kommentar über das Produkt und gehst wieder raus. Ja. Wie fühlst du dich? Scheiße, oder?
Ja, mega komisch.
Fühlt sich ja komisch, fühlt sich nicht wahrgenommen. Denkst, okay, hopp, nächste brauche ich nicht mehr kommentieren, regt er eh nicht auf.
Ja.
Und das ist das, was man verstehen muss. Es geht immer um die Beziehung von den Menschen, egal was wir machen. Und darüber das Vertrauen zu gewinnen. Wenn es auch nur ein kleines, nettes Kommentar ist, super wichtig zu verstehen. Absolut.
Ja, das finde ich total interessant. Wenn man ja das so sieht, macht das auch viel mehr Sinn, das Ganze.
Ja,
total
ja cool. Ja.
Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt sehr lange Erfahrung schon mit dem Ganzen. Was würdest du sagen, was hat sich so in den letzten Jahren so am meisten gewandelt bei dem ganzen E-Commerce, Social Media?
Also für mich hat sich persönlich nicht viel gewandelt. Es hat sich zwar äußerlich viel gewandelt mit verschiedenen Tracking-Tools und was denn ich, iOS 14 und iOS 15, aber wenn man mal tiefer in dem Medium mit drin ist, die Grundstruktur ist immer gleich. Die Grundstruktur ist immer gleich. Es hat sich über nichts verändert. Wir Menschen sind immer noch gleich. Wir sind von der Entwicklung zwar immer noch, ja, sagen wir mal, haben uns verändert, was so Aufmerksamkeitsspanne geht und sonst irgendwas. Aber das Medium ist immer noch gleich. Und die Grundstruktur vom Marketing, die haben sich früher, wenn man sich dauernd mit diesen Themen beschäftigen, in den Printmedien rein so digital eigentlich nicht viel verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist Medien. Was sich natürlich noch verändert hat, ist natürlich die digitale Infrastruktur, das Auslesen von den Daten. Das ist natürlich ein bisschen tricky geworden, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Aber wenn man der Grundstruktur gleich bleibt, wenn man sich das verinnerlicht, es ist eigentlich im Endeffekt das Gleiche. Total. Nur wir Menschen, wir sehen das zu kompliziert. Weil wir denken, oh, wir können nicht mehr sehen, funktioniert nichts. Ja, da musst du auch einen holistischen Blick haben. Du brauchst auch overall ein Business-Tracking-Tool. Nicht einfach zu sehen, hey, ich habe jetzt mal eine Facebook-Ads für, was weiß ich, 50 Euro. Sagt, die funktioniert nicht. Aber schau doch mal an, wie eine Customer Journey ist von einem User. Der sieht vielleicht als eine Ad von dir das Creative. Kauft er direkt? Wahrscheinlich nicht. Aber er bekommt erstmal die Aufmerksamkeit. Was macht er dann? Vielleicht 2-3 Tage sieht er vielleicht, wenn es gut läuft, eine zweite Ecke, die vielleicht einen anderen Inhalt beinhaltet. Aber was macht er dann? Er kauft vielleicht immer noch nicht. Aber Er wird immer mehr bewusst von dem Problem. Was macht er vielleicht dann oder was machen wir Menschen? Wir gehen dann manchmal zu Google oder vielleicht noch besser eigentlich, wir fragen einen Freund, die Freundin, die Partnerin, hey, haben wir das gesehen, wie findest du das?
Ja.
Das machen wir eigentlich. Und dann, wenn wir nicht sicher sind, was machen wir dann? Wir gehen Bewertungen anschauen, obwohl, ich sag mal, immer Amazon nicht unbedingt das beste Beispiel ist, aber was machen wir, wenn wir nicht sicher sind? Wir Menschen, wir wollen immer das Bestmögliche für unser Geld haben. Das ist einfach ganz normal. Wir schauen uns Bewertungen an. Und da fängt schon an, das zu verstehen. Die Leute haben so viele Touchpoints. Ich finde persönlich deutlich mehr wie früher. Früher war es ein bisschen einfacher. Mhm. Das hängt aber auch davon ab, dass sehr viel Unsicherheit im Prinzip bei den Menschen ist. Auch jetzt, das ist jetzt meine Erfahrung, natürlich auch ein bisschen Corona, auch durch die Medien geschuldet.
Ja.
Wir sind sehr, sehr unsicher. Wenn ich das durch meine Zeit ein bisschen zurückblicke, boah, da warst du bei easy, da hast du nicht lange überlegt, ah, das kaufen, okay, mach ich. Da hast du einen Freund gefragt, okay, mach ich. Da hast du nicht viel online gegoogelt. Jetzt mittlerweile, wenn du eine größere Kaufentscheidung machst, boah, selbst für ein kleines Produkt für 20, 30 Euro, oh nee, komm, ich guck mal lieber bei Amazon, was schreiben denn die? Da ist so viel Unsicherheit da. Das ist echt Wahnsinn. Das hat sich sehr stark verändert, auf jeden Fall.
Ja.
Absolut.
Mega interessant. Ja. Sehr cool. So, ich würde sagen, wir können langsam zum Ende kommen. Man könnte noch in so viele Details reingehen.
Oh, das ist mega spannend. Ich könnte noch stundenlang erzählen, weil das sehr, sehr spannend ist.
Genau. Absolut, ja. Wenn wir da reingehen, dann sitzen wir noch stundenlang hier und es wird immer wärmer in dieser Box.
Ja, genau.
Deswegen noch so die abschließende Frage. Was macht dir an deinem ganzen Job am meisten Spaß? Das würde mich noch interessieren.
Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich jetzt so für mein Empfinden, dass ich das gefunden habe, wo ich einfach jeden Morgen mit Spaß aufwache. Und mich gar nicht damit beschäftige, oh, wie wird der Tag? Einfach, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich stehe morgen auf, bin schon happy. Egal, ob es Montag ist. Man kennt ja das immer so, oh, scheiße, Montag irgendwie, ich muss zur Arbeit. Aber das gibt's für mich gar nicht. Ich freue mich. Ich arbeite so auch, manchmal auch, muss man suchen, auch Samstag, obwohl das natürlich nicht gehört ist. Aber ich mache es allein, weil es halt einfach Bock macht.
Ja.
Das ist einfach das, was ich einfach mache. Einfach. Ich liebe das Auslesen am Crazy, ich liebe das Pushen, das Skalieren, aber auch, wie gesagt, das ganz Wichtige ist, den holistischen Blick zu sehen. Es ist nicht die Facebook-Ad, die funktioniert. Klar, sie hat einen gewissen Anteil, aber den holistischen Blick zu sehen, und das ist halt unglaublich wichtig. Ja.
Hammer. Sehr coole Schlussworte.
Gerne.
Dann, ich bedanke mich mega, war ein richtig cooles Interview. Danke für deine ganze Expertise.
Gerne.
Und dann sagen wir den Leuten Tschüss.
Genau, ich bedanke mich auch auf jeden Fall, Olli, an der Stelle. Hab mich mega gefreut, dass ich hier sein darf. Und auch für jeden, der mal ein bisschen in diesem Kosmos unterwegs ist, kann sich gerne natürlich vernetzen auf verschiedenen Social-Media-Channels, die es gibt. Und natürlich auch, wenn jemand irgendwie gewisse Unterstützung braucht, aktuell mit einer D2C-Brand, nicht weiß, wie er ins Wachstum kommt, kommt gerne zu Ecomhaus. Lasst uns quatschen, wir sind da wirklich offen dafür, auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Ist auch bestimmt alles wieder verlinkt in der Videobeschreibung
oder
in der Spotify-Beschreibung, ganz genau. Könnt ihr alles nochmal abchecken in Ruhe. Und dann, bis dann.
Genau, bis dann. Ciao.
Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was lernen und was mitnehmen für dich. Check bitte auch die ganzen Socials ab. Apfelband, Apfelbox Clips auf TikTok, Insta, YouTube findest du uns eigentlich überall. Auch Heiko seine Socials gerne mal abchecken. Die sind natürlich auch alle schön verlinkt, damit du sie schnell findest. Und gib bitte auch gerne dein Feedback. Du kannst jetzt bei Spotify auch zum Beispiel direkt unter der Folge dein Feedback geben. Würde mich sehr interessieren, was du von der Folge und von diesem Format allgemein hältst und was für Gäste du vielleicht hier sonst noch so sehen würdest. Dann können wir die vielleicht gerne mal anfragen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst, und bis zur nächsten Folge.